SRF 2 Kultur.
Wir kommen zu Radprofi Lance Armstrong. Die längste Zeit hat er abgestritten, ja. Ich habe mit Doping zu tun. Jetzt aber gibt er es zu. Armstrong ist bereit, seine Schuld öffentlich der amerikanischen Nation und auch der ganzen Welt einzugestehen und er könnte damit punkten. Denn die Amerikaner lieben solch öffentliches Bußetun. Warum eigentlich und wer profitiert? Darüber hat sich Maya Brandley mit US-Korrespondentin Sascha Werner unterhalten.
Sascha Werner, heute wird voraussichtlich Lance Armstrong öffentlich sich entschuldigen. Wir kennen diese Schuldeingeständnisse, diese öffentlichen, auch schon von Bill Clinton und anderen amerikanischen Größen. Das scheint ein Teil der amerikanischen Kultur zu sein. Ist das so?
Ja, also die Amerikaner sind wirklich die Weltmeister der öffentlichen Schuldbekennung und auch der privaten, jedenfalls wenn man das der Masse von Ratgebern auch beurteilt, die man in Buchhandlungen zum Thema, wie sage ich, Entschuldigung findet. Aber natürlich hat es einen ganz besonderen Kitzel, wenn Prominenz vor laufender Kameras mea culpa nuschelt, von Rappern und Schauspielern bis zu Star-Moderatoren. Es ist auf jeden Fall eine gattungsübergreifende Praxis und je mehr Leute dabei zuschauen, desto besser.
Warum ist das so?
Zwei Aspekte scheinen mir da wichtig. Zum einen sind die Amerikaner eine zutiefst sentimentale Nation, in der Symbole und symbolische Gesten eine große Rolle spielen und dass eben auch diese edle Vorstellung von Schuld und Sühne hegt. Diese Vorstellung ist deshalb so beliebt, weil sich bei solchen öffentlichen Erlösungsübungen das Volk in der Rolle des Richters wiederfindet. Wer kann Bill Clinton und Lance Armstrong und all den anderen Celebrity-Sündern verzeihen, wenn die sich nur wirkungsvoll genug in Sumpf und Schande wälzen? Das Volk, der Durchschnittsbürger, der sonst überhaupt nie irgendetwas zu sagen hat. Das ist Prozac für die Volksseele.
Sie haben gesagt zwei Thesen, was wäre die zweite?
Der zweite Aspekt ist die Heldenkultur in diesem Land. Amerika liebt Helden. Und alle, die sich da Asche aufs Haupt streuen, sind ja nichts anderes als gefallene Helden. Lichtgestalten, bei denen die Glühbirne geplatzt ist. Und das ist ganz prima, denn wenn Helden nur immer heldenhaft wären, dann wären sie Gott oder todlangweilig. Hochkarätige Entschuldigungen bedienen also zweierlei. Sie stärken einerseits das Ego von Hinz und Kunst und zeigen andererseits tröstlich, dass auch Helden nur Menschen sind.
Schuld und Sühne respektive Geständnis und Reue, die spielen ja nicht nur symbolisch eine Rolle, sondern in der Rechtsprechung ganz handfest. Wenn nämlich ein Täter Reue zeigt, sich entschuldigt, dann wirkt sich das strafmildernd aus.
Ja, also das amerikanische Rechtssystem spiegelt diesen Glauben an Selbstgeißelung und Gnade auf Erden wider. Denn hier handelt es sich bei den meisten Gerichtsverfahren ja immer noch um Juryverhandlungen mit Juries, die wiederum so verlangt ist, dass Gesetz aus Durchschnittsbürgern besteht. Jeder amerikanische Staatsbürger hat die Pflicht, jederzeit für ein solches Verfahren zur Verfügung zu stehen. Da wird man per Brief aufgefordert und gerade jetzt sitzt ein Freund von mir wieder da Downtown Manhattan in einem Gerichtsgebäude mit 11 anderen Geschworenen, wo er an einem Prozess wegen Urkundenfälschung teilnehmen muss. Auch da wieder also gilt, das letzte Wort hat das Volk.
Wenn jetzt Lance Armstrong sich öffentlich entschuldigt, so wird er vielleicht jetzt Gnade finden vor dem Fernsehpublikum, aber nicht vor all denjenigen, die er vorher selber der falschen Aussage beschuldigt hat. Vermute ich jetzt mal.
Ja, also dem Herrn Armstrong, dem droht nun eine Lawine von Klagen, und zwar von allen Seiten, von seinen Sponsoren, von den Zeitungen, die er der Verleumdung beschuldigt hat, von der Stiftung, die er ins Leben gerufen hat und. Denn wo die symbolischen Gesten aufhören, beginnt der rechtlich-bürokratisch-finanzielle Rattenschwanz. Also für Armstrong verwandelt sich die Schuld nun in Schulden. Er wird in den nächsten Jahren aus dem Schreiben von Schecks gar nicht mehr herauskommen.
Also das heißt, da nutzt uns seine Entschuldigung auch nicht mehr viel.
Jedenfalls nicht in finanzieller Hinsicht.
Sascha Werner zur öffentlichen Bußekultur in den USA. Die Architektur der Sowjetunion war lang so etwas wie ein weißer Fleck in der Architekturgeschichte. Einer Gruppe von Forscherinnen sei Dank wurde dieses unbekannte Territorium jetzt ausgeleuchtet und das Ergebnis lässt sich sehen, und zwar in einer Ausstellung in Wien. Die hat sich Karin Salm angeschaut und auch eine der russischen Forscherinnen in Wien getroffen.
Für ihr Forschungsprojekt über die Sowjetmoderne hat Jekaterina Schapiro mit drei Mitstreiterinnen die weitläufige Sowjetunion durchkämmt. Ein riesiges Imperium, das von Skandinavien nach Asien reicht, genauer vom Baltikum zu den zentralasiatischen Republiken wie Turkmenistan oder Usbekistan. So unterschiedlich die klimatischen und kulturellen Verhältnisse in diesen Republiken waren, so einheitlich und homogen sollte gebaut werden. So wollte es nach Stalins Tod der neue Staatschef Nikita Chruschtschow. 1955 attackiert er die Architekten, erzählt Jekaterina Schapiro.
Weil genau in diesem Jahr kam der Erlass mit so einem etwas seltsam klingenden Namen über die Beseitigung von Unmäßigkeiten in der Planung und im Bauwesen. Und mit diesem Erlass wurde ein starker Bruch und Paradigmenwechsel in der sowjetischen Architektur eingeleitet.
Die stalinistische Architektur, diesen aufwendigen Zuckerbäckerstil, verurteilt Chruschtschow als Verschwendung, als Verbrechen. Die Architekten werden beschimpft, eine funktionalistische Architektursprache wird ihnen eingetrichtert.
Das fand in ersten Reisen ins Ausland statt, wo die Architektinnen gesehen haben, was in Europa, was in Amerika gebaut worden ist.
Die sowjetischen Architekten lernen die Moderne kennen, lernen mit Beton, Stahl und Glas zu bauen. In rasendem Tempo wird Masse produziert. Normierte Plattenbauten, billig, schmucklos, nur 4 bis 5 Stockwerke hoch, damit es keine teuren Lifte braucht. Aber auch das westliche, elegante Formenvokabular eines Oskar Niemeyer, Le Corbusier oder Mies van der Rohe wird importiert. Die Architekten wagen nach und nach auch die große Form und die räumlichen Experimente dort, wo das Sowjetimperium sich politisch manifestieren will. An Regierungsgebäuden, Markthallen, Erholungsheimen.
Es wird so als Glaskasten oder Chruschtschowkas abgetan. Chruschtschowka leitet sich natürlich vom Namen Nikita Chruschtschow ab. Darunter sind gemeint die Plattenhäuser. Auch mit öffentlichen Gebäuden konnte die breite Bevölkerung wenig anfangen.
Und trotzdem entstehen hinter dem eisernen Vorhang architektonische Meisterwerke. Zum Beispiel das Transportministerium in Tiflis, das aussieht wie kühn aufeinander gestapelte Schachteln. Eine Bauskulptur, die Herzog und de Meurons Hausskulptur in Weil am Rhein vorwegnimmt. Oder die Karl-Marx-Bibliothek in Aschgabat in Turkmenistan. Die fein gegliederte Fassade schwebt auf den schmalen Stützen, gerade so, als hätte Le Corbusier persönlich hier die Hände im Spiel gehabt. Auf ihrer Reise quer durch die ehemaligen Sowjetrepubliken stellt Jekaterina Schapiro fest, nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums hat das Architekturerbe einen schweren Stand, vor allem dort, wo diktatorische Zustände herrschen. In Turkmenistan zum Beispiel wird die aufgezwungene Architektur regelrecht ausgemerzt. Aber es gibt auch Staaten, die das Architekturerbe der Sowjetmoderne pflegen, zum Beispiel im Baltikum.
Baltikum ist das überraschend, weil wie man weiß, das Baltikum wurde von den Sowjets okkupiert. Das heißt, geschichtlich könnte man am ersten denken, dass sie die größten Schwierigkeiten mit dieser Periode hatten, aber ist das nicht der Fall. Das kann auch damit zusammenhängen, dass im Baltikum sehr viele lokale Architektinnen und Spezialistinnen gearbeitet haben.
Unter dem Titel «Sowjetmoderne 1955 bis 1991» zeigen Jekaterina Schapiro und ihre Co-Kuratorinnen unbekannte Geschichten aus dem 20. Jahrhundert, die hinter dem eisernen Vorhang entstanden sind. Und sie zeigen, dass die Sowjetmoderne viel mehr war als ein Einheitsgrau und wie gefährdet dieses Kulturerbe ist.
Zu empfehlen auch das Buch zur Schau. Die läuft noch bis zum 25. Februar im Architekturzentrum Wien. Ctrl-S, der klassische Tastenbefehl zum Speichern. Ein Klick für die Ewigkeit, schön wär's. Mit digitaler Kunst ist das nämlich nicht so einfach. Die für die Nachwelt zu erhalten, ist eine immense Herausforderung für Museen und Sammler. Und das zeigt jetzt auch eine Ausstellung im Haus der elektronischen Künste in Basel. Konzipiert hat sie Bernhard Serex. Er ist Kurator im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Maja Brandli hat ihn getroffen.
Bernhard Serex, Sie haben in dieser Ausstellung verschiedene Beispiele. Eines davon ist eine Arbeit von Nam June Paik aus den 80er Jahren, Internet Dreams. Was ist da genau das Problem?
Die Arbeit von Nam June Paik hat 52 Monitore, die über 3 Kanäle Video empfangen. Diese Videosignale kommen aber im Zufallsrhythmus auf und an und werden durch ein bestimmtes Gerät gesteuert. Das ist ein digitales Steuerungsgerät, das speziell für dieses Kunstwerk angefertigt worden ist und nur ein einziges Mal existiert. Wenn uns dieses Gerät kaputt geht, ist das Kunstwerk verloren. Wir müssen also forschen und versuchen herauszufinden, wie wir die Funktionalität eines solchen Gerätes noch einmal nachbauen, um es überhaupt weiter erhalten zu können.
Jetzt haben Sie noch einen anderen Künstler, einen Schweizer, Hervé Graumann. Er ist vertreten mit Raoul Pictor Cherche son Style 1993. Das ist eine ganz andere Installation. Was ist hier der Punkt?
Es ist ein wunderbares kleines Werk, in dem auf dem Bildschirm ein Maler auftritt, der tatsächlich ein Bild malt und auch manchmal eine Flasche Rotwein trinkt und Gitarre spielt. Und immer dann, wenn er mit dem Malen fertig ist, kommt aus dem Drucker neben dem Monitor in der Ausstellung ein Druck raus und dieser Druck ist signiert und datiert und ist ein einziges Kunstwerk, ein einzigartiges Kunstwerk wie jedes andere Kunstwerk auch. Der Rechner, der Drucker und alle zugehörigen Teile sind von 1993. Dieses Equipment gibt es nicht mehr und wir müssen das heute versuchen, mit einem anderen neuen Equipment zu simulieren. Das ist nicht selbstverständlich, das ist eine sehr komplexe Fragestellung.
Also diese Simulation, ist dann das Kunstwerk noch das gleiche Kunstwerk wie vorher?
Wenn wir das hinkriegen, mit dem originalen Equipment zu arbeiten, was man manchmal über eBay noch kaufen und reaktivieren kann, dann ist es das gleiche Kunstwerk. Wenn das nicht gelingt, dann hat sich das Kunstwerk verändert und wir sprechen nicht mehr vom exakt gleichen Kunstwerk.
Ich nehme an, das ist auch der Punkt, warum sich diese digitale Kunstkonservierung von anderen normalen Archivierungsproblemen digitaler Art unterscheiden.
Wir können hier nicht mit normalen, ich sag mal normal geschulten Restauratorinnen und Restauratoren arbeiten, sondern brauchen dafür Spezialistenteams, die in der Lage sind zu programmieren, die in der Lage sind, die digitale Welt zu verstehen. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir alle 5 bis 10 Jahre erneut in die Werke eingreifen müssen, weil die dann wieder erneuerte, vorhandene, abgedatete Software und Hardware schon wieder eine andere ist.
Warum konserviert man eigentlich diese Kunst überhaupt? Es ist ja die Eigenart, dass sie eben so flüchtig ist.
Die europäische Kultur hat immer noch den Anspruch, dass Kunst ewig sein solle. Natürlich gibt es gegenläufige Bestrebungen, aber wir können in einer großen Sammlung, das ZKM in Karlsruhe hat die weltgrößte Sammlung an digitaler Kunst, nicht einfach unseren Financiers und Stiftern erklären, ihr habt jetzt hier mehrere 10 Millionen investiert und das ist jetzt alles verloren und wir machen jetzt alles neu. Nein, es gibt in unserer Kultur immer noch den Anspruch, dass Kunst langwierig ist und dass Kunst erhalten werden will. Ich denke, da muss ein Umdenken stattfinden. Es wird zwangsläufig stattfinden müssen, aber wir sind jetzt auf einem Weg, der irgendwo zwischen Tradition und Zukunft liegt und wollen natürlich aus eigenem Interesse versuchen, unsere Werke zumindest so lange wie möglich zu erhalten. Und so lange wie möglich bedeutet bei der digitalen Kunst, schon 10 Jahre sind ein ganz toller Gewinn. Mit 20 Jahren ist man überglücklich, aber wir werden unsere Werke nicht 500 Jahre lang erhalten können.
Sagt Bernhard Serex, ein Kenner der Problematik, wie die digitale Kunst konservieren. Dazu ab morgen auch die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste in Basel. Das britische Autorenkino, auch das genießt einen hervorragenden Ruf. Auffällig ist, dass die Regisseure oft aus der Theaterszene des Landes stammen und den Autorenfilm mit ihren theatergeprägten Ideen beleben. Kenneth Branagh war so ein Fall, Sam Mendes auch, inzwischen eine Hollywood-Größe. Und jetzt ist es der Regie-Theaterstar Rufus Norris, der mit einem Autorenfilm brilliert. Broken erzählt, ganz typisch fürs Genre, mitten aus dem britischen Alltag heraus. Und zwar aus der Sicht einer 11-Jährigen.
Oh, early riser.
Archie, it's Tuesday. My wages.
Can I pay you tonight? Promise.
I'll be out in the back.
Tim Roth spielt Archie, den Anwalt und alleinerziehenden Vater, der alles gerade noch ganz knapp im Griff hat.
Kasha, das Kindermädchen, den pubertierenden Sohn und die liebevoll Skunk, Stinktier, genannte 11-jährige Tochter. Skunk hat Diabetes und einen starken Willen. Sie bewegt sich genau auf der feinen Linie zwischen kleinem Mädchen und Teenager. »Was würdest du tun, wenn ich sterben würde?«, fragt sie den Vater spielerisch. »Ich würde nie mehr aufhören zu heulen.« Und schon spielt sie einen Erstickungsanfall.
What would you do if I died, Dad? Would you cry?
I don't think I'd ever stop.
Und auch der von Cillian Murphy gespielte Mike, der Freund des Kindermädchens, gehört zur Familie. Das gestaltet sich allerdings ein bisschen schwieriger, als Gang zu Beginn des nächsten Schuljahres ausgerechnet ihn als Klassenlehrer vorfindet. In der Schule bin ich Mr. Kiernan, erklärt er, was das Mädchen aber nicht weiter aus der Bahn wirft.
Oh my God, Mike!
It's Mr. Kiernan in school.
Well, in that case you can call me Miss Cunningham.
Aus der Bahn geworfen wird Skunk erst, als ein Nachbar den leicht geistig behinderten Nachbarsjungen halb totschlägt, weil der angeblich eine seiner Töchter begrapscht habe. Mit dieser Szene und dem Erpressungsterror, den die jüngste eben dieser Töchter an der Schule ausübt, gerät die Welt von Skunk langsam aus den Fugen. Broken ist ein erstaunliches Kinodebüt. Ein Film, der seit seiner Uraufführung im Rahmen der Kritikerwoche am Filmfestival in Cannes einen eigentlichen Siegeszug durch die Festivals angetreten hat. Regisseur Rufus Norris hat es geschafft, ein eigentlich theatralisch angelegtes Drehbuch mit einem klar eingegrenzten Figurenarsenal gleichzeitig filmisch zu öffnen und es in die sozialrealistische britische Tradition von Ken Loach oder Mike Lee einzubinden. Skunk ist ein britisches Mittelklasse-Mädchen wie seinerzeit Keira Knightley in Bandit Like Beckham. Der Nachbarschaftsterror im hübschen Häuschenquartier ist zugleich realistisch und furchteinflößend und der Blick wie auch das Spiel der 11-jährigen Hauptfigur sind ungemein einnehmend. Schon Minuten nachdem man das Kino verlassen hat, sind die familiären Szenen zu eigenen Erinnerungen geworden, Skunk zu einer Figur, die man persönlich zu kennen glaubt.
Filmredaktor Michael Sennhauser hebt also den Daumen für Broken von Rufus Norris, läuft jetzt im Kino. Am kommenden Wochenende, und das ist ganz sicher, wird US-Präsident Barack Obama für seine zweite Amtszeit vereidigt. Dazu erscheint jetzt ein Buch und das stellt uns Sabine Bitter vor.
Der neue Obama. So heißt das Buch von Christoph von Marschall, der als Korrespondent für den Berliner Tagesspiegel aus Washington schreibt. Er legt dar, wie er Obama in den letzten 4 Jahren erlebt hat, welche Probleme der Präsident lösen konnte und welche ungelöst liegen blieben. Der Autor hat einen White House Hard Pass, mit dem er ins Weiße Haus kommt, wo er Obama aus der Nähe beobachten und hin und wieder auch mit ihm sprechen kann, etwa wenn er als mitreisender Reporter mit auf Wahlkampftournee geht. Obama wirke im Umgang mit der Bevölkerung, so der Autor, nie jovial, sondern authentisch, nahbar und reflektiert. Er wünsche beim Weihnachtsempfang nicht etwa Merry Christmas, sondern politisch korrekt Happy Holidays, weil es in den USA neben den Christen noch viele andere Religionen gibt. Auch die First Lady verhalte sich so, freundlich, offen, in direktem Kontakt mit dem Gegenüber, sogar im Körperkontakt, aber immer überlegt und selbstbestimmt. Christoph von Marschall erinnert sich an einen Fototermin bei einem Empfang.
Im Rückblick kann man sehen, dass die Aufstellung für das Foto sorgfältig inszeniert war, auch wenn der Präsident und die First Lady sie dem Anschein nach so beiläufig zwanglos herbeigeführt haben. Um das Gruppenbild wieder aufzulösen, benutzt sie erneut die fein dosierte Körpersprache. Sie schiebt, während wir noch Schulter an Schulter stehen, ihre linke Hand in meine rechte, lässt sie einen Moment länger als unbedingt nötig dort ruhen und animiert uns mit einem sanften Impuls, einen Schritt in die Raummitte zu tun, wobei, wie zufällig, die Ausgangstür ins Blickfeld gerät.
Der Autor beschreibt aber nicht nur solche Nettigkeiten, die die Etikette perfekt erfüllen, sondern führt auch kritische Beobachtungen auf. Er berichtet über ein Abendessen mit den Korrespondenten 2011, als Barack Obama mit einer Kabaretteinlage für Heiterkeit sorgte, kurz nachdem er den Einsatzbefehl gegeben hatte, Osama bin Laden in Pakistan zu verhaften. Der Präsident habe sich überhaupt nichts anmerken lassen, ein Beispiel dafür, wie er sich in seiner ersten Amtszeit zu einem kühl kalkulierenden Mechaniker der Macht entwickelt habe. Christoph von Marschall zieht eine kritische Zwischenbilanz. Viele amerikanische Bürgerinnen und Bürger seien von Obama enttäuscht. Er habe viele Probleme, die er angehen wollte, nicht gelöst. Die Energiewende, eine Reform der Einwanderungspolitik, die Armut der 12 Millionen illegalen Migranten im Land, die Schließung des Gefängnisses in Guantanamo. Die alten Probleme werden danach auch die Projekte des neuen Obama sein. Das Gesundheitswesen, der Klimaschutz, die Kontrolle der Finanzmärkte, die Investitionen in Bildung und Infrastruktur und der Abzug der Truppen aus Afghanistan.
Christoph von Marschall, der neue Obama, was von der zweiten Amtszeit zu erwarten ist.
Eine Berichterstattung über den Kachelmann-Gerichtsprozess kommt vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Kachelmann-Krimi, neue Indizien aus der Tatnacht, so lautet eine Internetveröffentlichung zum Kachelmann-Gerichtsprozess. Darin wurden Passagen verwendet, die aus der Vernehmung des Wettermoderators stammten. Nachdem Jörg Kachelmann im Mai 2011 freigesprochen wurde, hat er Anklage erhoben gegen diese Art von Berichterstattung. Die ersten Instanzen haben ihm Recht gegeben, doch der Fall wird weitergezogen an den Bundesgerichtshof. Die Verhandlungen sollen am 19. März stattfinden. Die schwere Rezession in Italien trifft auch die Kinos. Sie beklagen sich über einen massiven Zuschauerschwund. Im letzten Jahr betrug dieser 10%, meldet der Verband der italienischen Filmproduzenten. Schuld daran sei allerdings nicht nur die Rezession, sondern auch die florierende Filmpiraterie. Die italienischen Familien haben kein Geld mehr für Freizeit, erklärt der Präsident des Konsumentenschutzverbandes Codacons und plädiert deswegen für eine Senkung der Kinoeintrittspreise. Im Bundesstaat Utah startet heute das Sundance Film Festival. Im verschneiten US-Wintersportort Park City werden 113 Spielfilme und Dokumentationen aus 32 Ländern gezeigt, darunter auch der Film Jobs über den Apple-Gründer Steve Jobs. Das 11-tägige Filmfestival gehört weltweit zu den größten seiner Art. Es gilt als wichtigste Plattform für unabhängige, amerikanische und internationale Produktionen und genießt Kultstatus. Der Schauspieler Robert Redford leitet das Festival seit 1981.
Im Feuilleton der NZZ beschäftigt sich ein Artikel mit Indien, allerdings nicht mit dem zurzeit so omnipräsenten Thema Gewalt an Frauen, sondern Maya Brändli mit einer Premiere.
Ja, und zwar der ersten Biennale für Gegenwartskunst, die im historischen Handelsort Kochi in Kerala zurzeit stattfindet und die entgegen den Erwartungen des Journalisten ein ausgesprochen hohes Niveau zu haben scheint.
Wieso entgegen der Erwartungen?
Ich bin nicht sicher, ob es ein Kunstgriff war oder ob es wirklich seinen Erwartungen entsprach. Er beschreibt diesen Ort, dieses Kochi, als absolut biederen Touristenort, wo man eigentlich keine Künstler und keine solche Biennale erwarten würde, was sich dann aber als Irrtum erweist. Und auch, sagt der Autor, Biennalen, die das erste Mal stattfinden, seien in der Regel ziemlich dünn, was jetzt auch hier wieder nicht der Fall zu sein scheint. Da wird Hochkarätiges aus der ganzen Welt gezeigt. Einen einzigen Wermutstropfen gibt es dann trotzdem. Die Ausstellung, die sich über diese ganze Stadt verteilt, scheint überhaupt nicht begleitet zu sein, sondern es fehlt der Katalog, es fehlen die Handzettel und oft sind nicht einmal die Werke mit dem Künstlernamen angeschrieben.
David Bowie, der Star des zweiten Artikels, der schaut uns ganz ernst an auf seinem neuesten Pressebild und zwar im Feuilleton der Zeit.
Ja, diesen Artikel habe ich deswegen ausgewählt, weil der Autor etwas tut, was man eigentlich nicht tun darf. Er erzählt nämlich keine Geschichte. Und das weiß der Autor selbstverständlich auch. Und entsprechend lautet dann auch der Untertitel über das Scheitern einer groß angelegten Recherche. Vor einiger Zeit fragte er sich nämlich, er scheint Fan zu sein von David Bowie, was macht David Bowie eigentlich, weil man von ihm so lange nichts mehr gehört hat und beginnt dann eben mit dieser großen Recherche. Und scheitert einfach restlos. Scheitert insofern, als David Bowie nicht aufzufinden ist. Niemand weiß oder sagt etwas. Und das Witzige und wirklich Gelungene an dem Artikel ist, dass der Autor diese Suche beschreibt. Und weil er immer erzählt, wo er wen wie fragt, eigentlich mehr erzählt über den Star, als man erfahren würde, wenn er den Star selber getroffen hätte. Das Lustige ist auch, dass der Künstler offensichtlich ein Künstler des Versteckens sein könnte, weil auch seine Biografen, es sind 12, haben ihn nie persönlich kennengelernt.
Sekunden Wissen.
Autofahren kostet und Autobahnfahren erst recht. 100 Franken dürfte die Autobahnvignette künftig kosten. Das könnte Groll geben. Heftig diskutiert wurde bereits die Einführung der Vignette, die seinerzeit fast noch ein Schnäppchen war. Sandra Leis erinnert sich.
Selten hat in der Schweiz ein so kleiner Betrag zu so großen Diskussionen geführt. Jahrelang wurde debattiert über Sinn und Unsinn einer Autobahnvignette in der Höhe von 30 Franken. Im Februar 1984 stimmte die Schweizer Bevölkerung ab und sagte Ja zur Autobahnvignette. Die Westschweiz lehnt die Vorlage geschlossen ab. Verkehrsminister und Bundespräsident Leon Schlumpf kommentierte den Ausgang dieser und einer weiteren Abstimmung um eine Verkehrsabgabe gegenüber Schweizer Radio DRS.
Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe darauf gehofft. Es ist natürlich irgendwie bedauerlich, dass die Westschweizer derart geschlossen beide Vorlagen abgelehnt haben. Aber ich sehe darin nicht eine grundsätzliche Differenz. Es ist mehr eine Frage der grundsätzlichen Haltung zu solchen Abgaben. Da ist man eben in der Romandie sehr ablehnend.
Um die Autobahnvignette entflammte vor der Abstimmung ein kleiner Glaubenskrieg quer durch die politischen Lager. Interessant erscheint im Rückblick vor allem die Frage, ob es sich für ein Tourismusland ziemt, eine Autobahnvignette einzuführen. Die Gegner sprachen von einer Rückkehr zu mittelalterlichen Wegzöllen und die Befürworter erklärten, andere Länder würden ebenfalls Straßengebühren erheben. Kurz vor der Abstimmung schrieb der Berner Bund in einem Leitartikel, Zitat, Tatsache ist, dass diese 30 Franken im Ferienbudget des durchschnittlichen Westeuropäers nicht einmal eine Fußnote wert sind. Er wird sie bezahlen, ohne mit der Wimper zu zucken, genauso wie die 120 Franken, die er heute schon für eine Fahrt von Genf an die Côte d'Azur hinblättert. 1985 wurde die Autobahnvignette schließlich eingeführt. 10 Jahre später erhöhte sich der Preis auf 40 Franken und 20 Jahre später, 2015, wird sie vermutlich 100 Franken kosten. Vor 30 Jahren war die Diskussion um die Autobahnvignette ein Staatspolitikum. Heute geht es nur noch um die Frage, wie teuer die Autobahnvignette sein darf.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.